Herzlich willkommen zum Podcast von Social Mediator. Hier geht es rund um das Thema Kommunikation, Mediation und gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Von und mit Thomas Jenrich, Social Mediator, dem Leben dienen.
In diesem Podcast Dialog statt Drama beziehe ich mich auf das sogenannte Kartenset Gewaltfreie Kommunikation vom Junfermann Verlag. Das sind 40 Karten in einer Box drin. Empathische Impulse für den Alltag steht vorne drauf. Auf den Karten ist auf der Vorderseite eine Aussage aus der GfK-Welt. Und wenn man die Karte umdreht, auf der Rückseite dann steht eine Erläuterung von den Autorinnen. Und noch eine Bemerkung, bevor es losgeht. In diesem Podcast hören Sie eine KI-generierte Stimme, also nicht meine, sondern die meines Interviewpartners. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, aus Gründen der Effizienz, Leichtigkeit und um die Inhalte regelmäßig und zuverlässig zur Verfügung stellen zu können. Alle Inhalte stammen jedoch zu 100% von mir und sind sorgfältig bearbeitet, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, so wie ich sie gelernt, verstanden und verinnerlicht habe. Mein Ziel ist es, die GfK verständlich, lebendig und praxisnah zu vermitteln, unabhängig davon, mit wem ich spreche. Heute habe ich wieder einen Gast dabei, liebe Zuhörerinnen, für meinen Podcast Dialog statt Drama. Diesmal ist es der Michael, er hat ein fundiertes GfK-Wissen. Hallo Michael, sag doch mal bitte was zu deiner Person und vielleicht, wie du zur GfK gekommen bist und was du damit beruflich so machst.
Hallo Thomas und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön hier zu sein. Also, ich bin Michael und ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren intensiv mit gewaltfreier Kommunikation. Angefangen hat das eigentlich, weil ich in meinem Job als Coach und Mediator gemerkt habe, dass man mit GfK einfach wahnsinnig viel erreichen kann. Gerade in Teams oder in Unternehmen. Und ja, beruflich nutze ich das eben, um Leute dabei zu unterstützen, besser miteinander zu kommunizieren und Konflikte ein bisschen eleganter zu lösen.
Du hast den Podcast ja auch schon öfters gehört. Das Setting ist folgendes. Ich habe da so eine Karte, auf der vorne eine GfK-Aussage draufsteht, die werde ich dir gleich vorlesen. Und dann steht auf der Rückseite noch eine Erklärung zu dieser Aussage drauf. Über die werden wir uns einfach ein bisschen unterhalten. Und ich freue mich ja sehr, lieber geschätzter Kollege, und ich freue mich auf ein schönes Fachgespräch. Also Michael, es geht gleich los. Auf der Karte steht vorne drauf:
Analysen von anderen Menschen sind in Wirklichkeit Ausdruck unserer eigenen Bedürfnisse und Werte.
Erzähl doch bitte mal, was du zu dieser Aussage meinst und was du verstehst, wenn du das so hörst.
Also erstmal vielen Dank für die schöne Einleitung und ich finde die Karte schon mal super spannend. Diese Aussage, dass unsere Analysen von anderen Menschen eigentlich Ausdruck unserer eigenen Bedürfnisse und Werte sind, heißt für mich im Kern, wenn wir andere beurteilen oder analysieren, dann spiegelt das oft einfach nur wider, was ihnen selbst wichtig ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, jemand ist unzuverlässig, dann ist mir selbst vielleicht Verlässlichkeit total wichtig. Und das ist so ein schöner Aha-Moment in der GfK, dass wir merken, hey, es geht eigentlich um uns selbst. Und ich finde das total spannend, weil es uns dazu bringt, auf uns selbst zu schauen und dann natürlich auch viel empathischer mit anderen zu sein.
Wenn ich mal den Satz vorne durchlese, würde ich erstmal sagen, ja, ist ganz okay, aber ich verstehe noch nicht ganz, was damit gemeint ist. Deswegen drehe ich die Karte mal um und schau mal, was hinten drauf steht.
In der GfK gehen wir davon aus, dass es tragischer Ausdruck unserer eigenen erfüllten Werte und Bedürfnisse ist, wenn wir über das Fehlverhalten anderer Menschen urteilen, es analysieren. Warum tragisch? Wenn wir unsere Werte und Bedürfnisse in Form solcher Urteile über andere ausdrücken, erzeugen wir genau bei den Menschen Abwehr und Widerstand, von denen wir gerne gehört und verstanden werden möchten.
Das jetzt nochmal etwas genauer erklärt. Was hältst du von dieser Aussage?
Ja, Thomas, jetzt wird's richtig schön rund. Also diese Ergänzung erklärt's wirklich gut und ich finde, es trifft den Punkt. Im Grunde heißt es ja, wenn wir andere verurteilen oder analysieren, statt unsere eigenen Bedürfnisse klar auszudrücken, dann bauen wir eher Mauern auf. Und das ist genau das, was wir in der GfK ja vermeiden wollen. Wir wollen ja eigentlich Verbindung und Verständnis. Und wenn wir einfach erkennen, dass unser Urteilen oft nur ein Hinweis auf unsere eigenen unerfüllten Bedürfnisse ist, dann können wir auch viel konstruktiver kommunizieren. Also ich finde das total stimmig und es zeigt einfach, warum es sich lohnt, den Fokus auf die eigenen Werte und Bedürfnisse zu legen, statt auf die Fehler der anderen.
Genau, und ich finde ja in unserem Beruf als Mediatorin ist es ja was total Wichtiges, weil ich ja behaupte, ich denke, kannst du gerne gleich was dazu sagen, ich behaupte ja, dass Menschen, wenn die in so einem Konflikt mit dem anderen stecken, dass die beiden, ich gehe jetzt mal von zwei Konfliktparteien aus, dass die beiden Konfliktparteien sich dann auch analysieren und dabei ist das Wort analysieren echt noch harmlos. Ich finde, die verurteilen sich ganz schön. Und um aus diesem Nahkampf, kommunikativen, emotionalen Ringkampf rauszukommen, brauchen sie eine Person, in dem Fall Mediator, die da vermitteln und die beiden auseinanderhalten und die mit denen ins Gespräch gehen und die auch die Vorwürfe und Analysen übersetzen und zwar in Gefühl- und Bedürfnissprache.
Also was ich noch hinzufügen würde ist, als Mediatoren ist es nicht nur unser Job, diese Urteile zu übersetzen, sondern auch einen Raum zu schaffen, in dem sich beide Seiten sicher fühlen, wirklich über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Das heißt, wir sind so eine Art Brückenbauer, die nicht nur übersetzen, sondern auch Vertrauen aufbauen. Und das ist vielleicht noch so ein kleiner zusätzlicher Aspekt, den ich einbringen würde. Es geht auch darum, diesen sicheren Raum zu schaffen, in dem echte Verbindung möglich wird.
Ja, absolut. Also das Mediationszimmer, Besprechungszimmer ist tatsächlich ein sicherer Raum, den wir auch halten und schützen müssen, dass keine neuen Verletzungen auftreten und keine neuen Beleidigungen und dass diese gemeinsame Schnittmenge zwischen den beiden Konfliktparteien nicht erneut oder weiterhin vergiftet wird. Also mir fällt bei dieser Karte noch auf, bei dem Text da hinten drauf steht, und zwar das Wort tragisch. Warum ist es tragisch? Also ich finde es echt tragisch, weil wir mit Menschen, mit denen wir in einer Beziehung stehen, Mediation macht ja nur dann Sinn, wenn Menschen in einer Beziehung stehen, die sich nicht leicht lösen lässt, kann auch berufliche Beziehung sein oder nachbarschaftliche Beziehung, und wir wollen eigentlich und wir brauchen auch, dass wir von denen gehört und verstanden werden. Und wir drücken uns mit dieser Wolfssprache, mit dieser verurteilenden Sprache ja so aus, dass wir gerade das nicht erreichen, dass wir gehört und verstanden werden. Und das ist so tragisch, gerade mit den Menschen, die uns wichtig sind und die wir brauchen für eine gute Nachbarschaft, für ein gutes Berufsarbeitsklima oder auch für eine gute Beziehung. Gerade mit diesen Menschen versemmeln wir uns die Kommunikation mit dieser Wolfssprache.
Also mein eigener Gedanke ist, in der GfK geht es auch darum, dass wir erstmal bei uns selbst anfangen. Wenn wir merken, dass wir anfangen zu urteilen oder jemanden zu analysieren, dann ist das ein Hinweis darauf, dass wir eigentlich ein eigenes Bedürfnis haben. Und wenn wir das bei uns selbst rechtzeitig erkennen, bevor wir überhaupt mit dem anderen sprechen, dann können wir diese tragische Schleife vermeiden. Also im Grunde erstmal bei uns selbst ansetzen, bevor wir in die Kommunikation gehen.
Ich habe da immer so ein Standardbeispiel, was mir einfällt, zu analysen oder zu urteilen. Und zwar kommt eine Frau ins gemeinsame Wohnzimmer und sagt zu ihrem Partner, du Langweiler, was ist passiert? Sie sieht ihn auf der Couch liegen und er erholt sich gerade, also er fühlt sich ein Bedürfnis. Die Frau hat jetzt aber ein anderes Bedürfnis und das wäre vielleicht Action, also Unternehmung, Bewegung, ich nenne das Action. Und anstatt zu sagen, hey Partner, mir ist Action wichtig, sagt sie, du Langweiler, das drückt es damit auf, das ist aus. Das ist was relativ oft passiert, was jetzt nichts Außerordentliches ist. Ich weiß nicht, kennst du das auch oder hast du da auch nochmal ein Beispiel für mich, Michael?
Ja, Thomas, genau, das ist ein klassisches Beispiel und ich glaube, viele kennen solche Situationen. Also ich finde dein Beispiel super anschaulich. Und um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, was mir einfällt, ist vielleicht aus Berufsalltag, wenn zum Beispiel ein Kollege zum anderen sagt, du bist immer so unorganisiert, dann ist das auch so ein Urteil. Und dahinter steckt vielleicht einfach nur das eigene Bedürfnis nach Struktur. Also anstatt zu sagen, hey, ich brauche ein bisschen mehr Struktur und Klarheit, kommt halt dieses Urteil. Und ich glaube, solche Beispiele gibt es überall, ob jetzt im Privatleben wie bei dir mit dem Wohnzimmer oder im Job. Und ja, ich finde, das macht es ganz greifbar, wie GfK uns hilft, das zu übersetzen.
Immer wenn ein Satz anfängt mit du bist, kommt sehr wahrscheinlich eine Wolfsaussage und eine Verurteilung und eine Analyse. Anstatt, dass wir von uns reden, verurteilen wir den anderen. Analysieren wir den anderen. Mit dir stimmt irgendwas nicht. Du bist ein Faulenzer. Du bist ein Langweiler. Ist ja schon ein großer Vorwurf, jemanden als Langweiler zu bezeichnen, wie jetzt in meinem Beispiel.
Also lass mich wirklich nochmal einen frischen Gedanken reinbringen. Ein Punkt, den wir vielleicht noch gar nicht so beleuchtet haben, ist, dass die GfK uns auch helfen kann, nicht nur die Kommunikation zu verbessern, sondern tatsächlich unsere Beziehungen langfristig resilienter zu machen. Das heißt, wenn wir es schaffen, diesen Blick auf unsere eigenen Bedürfnisse zu richten, dann bauen wir auch ein Vertrauensfundament auf, das in stressigen Situationen einfach stabiler ist. Also es geht nicht nur darum, einzelne Konflikte zu lösen, sondern tatsächlich um langfristige Resilienz in unseren Beziehungen. Das ist vielleicht mal ein zusätzlicher Gedanke, den ich gerne einbringe.
Okay, interessant, Michael. Sag mir doch bitte mal, was meinst du denn mit resilienter Beziehung?
Also mit resilienteren Beziehungen meine ich, dass wir durch die GFK so eine Art emotionale Widerstandsfähigkeit in unseren Beziehungen aufbauen. Das heißt, wenn wir lernen, unsere Bedürfnisse klar zu kommunizieren und auch die des anderen zu hören, dann können wir auch in streitigen oder konfliktbeladenen Situationen besser miteinander umgehen. Die Beziehung geht nicht so leicht kaputt, wenn mal was schief geht, sondern sie wird eher robuster und kann solche Wellen besser aushalten. Das ist so die Idee dahinter.
Also ja, diese Resilienz im eigentlichen Sinne. Man kann auch mal mit Rückschlägen umgehen und die werfen nicht gleich aus der Bahn. Okay, ja, also Kommunikation ist der Schlüssel für eine Beziehung. Nenn mir doch bitte mal, wenn dir das spontane Beispiel einfällt, mit den Analysen und mit den Verurteilungen oder Beurteilungen aus deiner Praxis, vielleicht aus einer Mediation. Hast du da gerade was parat?
Also in dieser Mediation war es so, dass zwei Kollegen sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben. Der eine hat den anderen unzuverlässig genannt und der andere hat ihn perfektionistisch genannt. Als wir dann herausgearbeitet haben, welche Bedürfnisse dahinter checken, haben wir gemerkt, dass es eigentlich um Verlässlichkeit auf der einen Seite und um Flexibilität auf der anderen Seite ging. Und als sie das verstanden haben, konnten sie viel besser miteinander umgehen.
Kannst du mir nochmal oder uns bitte nochmal beschreiben, was ist denn passiert in dem Moment, als die beiden keine Vorwürfe mehr gehört haben von dem anderen, sondern Bedürfnisse gehört haben, also Flexibilität und Verlässlichkeit. Was ist denn da passiert? Hast du da irgendwie eine Stimmung gemerkt in der Mediation? Hat sich da was geändert?
Als die beiden aufgehört haben, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen und stattdessen über ihre Bedürfnisse gesprochen haben, hat sich wirklich die Stimmung verändert. Man konnte richtig merken, wie ein bisschen Spannung ausging und sie entspannter miteinander wurden. Plötzlich war da mehr Verständnis im Raum, weil sie gesehen haben, dass es gar nicht darum ging, den anderen anzugreifen, sondern dass einfach unterschiedliche Bedürfnisse da sind. Und das hat die Atmosphäre wirklich gelockert und den beiden geholfen, sich auf einer ganz anderen Ebene zu begegnen.
Okay, das hört sich erstmal so einfach an und für die Zuhörer vielleicht, die noch nicht in einer Mediation waren, und das ist natürlich alles abgekürzt, das ist ein längerer Prozess, der aber in den meisten Fällen, je nachdem, wie stark diese beiden Konfliktparteien ineinander verhakt sind, tatsächlich mal eine ganze Zeit dauern kann, bis sie sich überhaupt zuhören können. Also bis wir für uns als, und das ist auch der Vorteil von Mediationen, für uns als Nicht-Beteiligte, das ist ja ein Kriterium für Mediatorinnen, dass sie nicht beteiligt sind, weil wir nicht beteiligt sind, hören wir ganz anders zu. Wir hören eher die Bedürfnissprache, erstens mal, weil wir da drauf geschult sind, weil wir das gelernt haben, und zweitens, weil wir keinen Vorwurf hören und wir auch nicht angegriffen werden. Deswegen braucht es manchmal uns Mediatorinnen als Übersetzerinnen. Und auch wenn ich was übersetze, dann weiß ich gar nicht, ob der andere, also wenn ich jetzt Konfliktpartei A und B habe und übersetze Konfliktpartei A einen Vorwurf in Bedürfnissprache und dann schaue ich B an und frage ihn, sagen Sie mir doch mal bitte, was haben Sie denn gerade von Kollege A gehört, dass er das gar nicht hört. Kennst du sowas?
Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Manchmal sind die Konfliktparteien so in ihren eigenen Mustern oder Emotionen gefangen, dass sie selbst eine übersetzte, bedürfnisorientierte Sprache am Anfang gar nicht richtig hören. Das braucht auf Zeit und Geduld, bis sie überhaupt bereit sind, diese andere Ebene wahrzunehmen. Und genau da kommen wir als Mediatoren ins Spiel, um immer wieder geduldig zu übersetzen und diesen sicheren Rahmen zu halten. Und irgendwann macht es dann Klick. Aber es kann wirklich dauern und das ist völlig normal. Also ja, ich kenne das gut und das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Ja, ich habe dann immer so den Eindruck und manchmal sehe ich das förmlich vor meinem inneren Auge, dass die beiden sich verschanzen, weil die ja bis zur Mediation, bis zu diesem sicheren Raum in einem gemeinsamen, unsicheren Raum waren und sich dort angegriffen haben durch Vorwürfe, durch vielleicht sogar Beleidigungen, durch Unterstellungen, durch Gruppenbildung, meine Freunde sehen das oder meine Kollegen sehen auch so, dass sie oder dass du eine unmögliche Struktur hast. Und jetzt kommen sie in diesen geschützten Raum und müssen sich erstmal darauf verlassen können und brauchen erstmal so ein bisschen Sicherheit, dass der Raum wirklich geschützt ist und dass wir den schützen, wir Mediatorinnen. Und deswegen denke ich mir, das ist nicht böse gemeint, das ist nicht beabsichtigt. Braucht es einfach das Vertrauen und auch die Erfahrung, hier werde ich nicht angegriffen, hier werde ich geschützt. Also wir schützen ja, die Mediatorinnen schützen ja beide Konfliktparteien erstmal voreinander, falls es nötig ist. Ganz oft ist es nötig, also verbal in der Kommunikation. Und wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass wir sie schützen, wir sagen ja auch, sagen Sie es bitte mal, reden Sie erstmal mit mir, Konfliktpartei A, dann rede ich mit dem Augenblick, dann rede ich mit Konfliktpartei B im Augenblick und dann hören die keine neuen Angriffe, der jeweils andere, der zuhört und können dem anderen, also ich mache mal wieder A und B, wenn ich mit A rede, kann B auch zuhören, weil jetzt kein Vorwurf mehr gegen ihn kommt und wenn, werde ich ihn gleich übersetzen. Was ist so deine Erfahrung aus Mediation? Erzähl doch mal bitte von so einer kritischen Situation, die du hoffentlich gut klären konntest.
Ja, Thomas, genau so erlebe ich das auch. Es ist wirklich ein schrittweiser Vertrauensaufbau. Und ich erinnere mich an eine Mediation, wo es ähnlich war. Da waren zwei Geleben, die sich wirklich über Monate immer wieder mit Vorwürfen überzogen hatten. Und in der Mediation haben wir genau diesen Raum geschaffen, wo ich zuerst mit der einen Person gesprochen habe und die andere einfach nur zugehört hat, ohne sich angegriffen zu fühlen. Und genau wie du sagst, es braucht ein bisschen Zeit, bis sie merken, okay, hier ist wirklich ein sicherer Raum, ich werde hier nicht weiter angegriffen. Und ich erinnere mich, dass es in dieser Sitzung irgendwann einen Moment gab, wo der Knoten geplatzt ist. Die Person, die vorher immer nur im Abwehrmodus war, hat plötzlich angefangen, wirklich zuzuhören und zu sagen, ah, jetzt verstehe ich, was du eigentlich meinst. Und das war so ein richtiger Aha-Moment, wo plötzlich Vertrauen da war und die Atmosphäre sich entspannt hat. Also ja, das ist genau diese Erfahrung, die zeigt, Mediation ist ein Prozess, der manchmal ein bisschen Zeit braucht, aber am Ende wirklich diese Sicherheit und dieses Vertrauen schafft.
Ja, ich gucke jetzt gerade nochmal auf die Karte, Michael. Da steht ja auch drauf, wenn wir über das Fehlverhalten anderer Menschen urteilen. Das ist ja auch so, eigentlich auch ein krasses Wort. Wer sind wir denn, dass wir uns erlauben zu urteilen, dass der andere ein Fehlverhalten hat? Da steckt ja auch schon ganz viel Wolfsdenken drin. Er wählt eine Strategie für eines seiner Bedürfnisse. Das ist das Verhalten, die Strategie. Er macht etwas, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen, was wir als Fehlverhalten interpretieren. Was denkst du darüber?
Allein dieses Wort Fehlverhalten zeigt eigentlich, wie sehr wir manchmal im Wolfsdenken sind. Also urteilen und bewerten. Und wie du sagst, es ist eigentlich nur eine Strategie, die jemand wählt, um Bedürfnisse zu erfüllen und wir stempeln das als falsch oder fehlerhaft ab. Wenn wir stattdessen erkennen, dass hinter jedem Verhalten einfach ein Bedürfnis steht, dann können wir auch viel empathischer damit umgehen. Also ja, ich denke, es ist wirklich ein großer Schritt, von diesem Urteilen wegzukommen und einfach zu fragen, welches Bedürfnis steckt dahinter? Und dann wird es auch viel leichter, miteinander zu sprechen, ohne dass wir uns gegenseitig verurteilen.
Ja, Michael, wir haben jetzt schon einige Minuten auf der Podcast-Uhr. Deswegen komme ich jetzt langsam zum Landeanflug, zum Ende. Eine Frage so allgemein über die GfK an dich, Michael. Was findest du so wertvoll an dieser GfK, jetzt speziell in der Mediation? Magst du mir da bitte mal ein, zwei, von mir jetzt auch drei Punkte nennen, wo du sagst, diese Punkte sind für mich total hilfreich und manchmal auch entscheidend in einer Mediation?
Also wenn ich so drei GfK-Punkte nennen soll, die in der Mediation wirklich Gold wert sind, dann würde ich sagen, erstens die klare Unterscheidung zwischen Beobachtung und Bewertung. Das hilft unglaublich, weil wir damit aus diesem Vorwurfsmodus rauskommen und wirklich sachlich bleiben können. Zweitens die Fokussierung auf Bedürfnisse. Das verändert total den Blick, weil wir wegkommen von dem, was der andere falsch macht, hin zu dem, was wir eigentlich brauchen. Und drittens die empathische Verbindung. Also wirklich dieses Zuhören, ohne gleich zu reagieren, einfach empathisch dabei zu sein. Das sind für mich so drei Punkte, die in der Mediation wirklich einen riesigen Unterschied machen.
Oh ja, da stimme ich dir jetzt komplett zu. Jetzt muss ich noch überlegen. Jetzt hast du drei Punkte angesprochen, die mir auch wichtig sind. Jetzt muss ich noch mal oder möchte ich mal kurz überlegen, was fällt mir noch ein? Ja, also mir fällt ein, dass die GfK so wichtig ist, weil es die Menschen verbindet, weil wir vom Gleichen reden und auch in Mediationen, wo ich auch manchmal denke, uiuiui, puh, wie können wir da irgendwas klären, ist gerade die GfK so hilfreich, weil wir über Bedürfnisse sprechen und diese Bedürfnisse der andere auch kennt. Und wenn dann so eine Klärung eintritt, und das hast du, glaube ich, auch vorher schon Andy angesprochen, ich sage es mal mit meinen Worten, wenn dann so eine Verständigung, ein Verständnis eintritt, dieser Moment, wo die beiden sich, nicht immer, aber ich erlebe das regelmäßig, sich anschauen und sagen, ach so, also wo sie merken, der andere ist gar kein Monster, der ist gar nicht böse, gemein, er erfüllt sich nur ein Bedürfnis, die Strategie hat nicht geklappt, das haben, merken sie ja gerade selbst, aber das Bedürfnis dahinter, das ist total in Ordnung, das gefällt mir so in der GfK als Ergänzung zu deinen drei Punkten, die ich genauso sehe. Sag doch noch mal bitte ein kurzes Resümee von unserem Podcast heute.
Ja, sehr gern, Thomas. Und es hat mich auch gefreut, dabei zu sein. Also vielleicht als kurzes Resümee. Wir haben darüber gesprochen, wie die GfK einer Mediation hilft, wirklich von Urteilen wegzukommen, auf Bedürfnisse zu schauen und so eine empathische Verbindung herzustellen. Und genau dieser Aha-Moment, den du beschrieben hast, wenn die Leute merken, der andere ist gar kein Monster, sondern da steckt einfach nur ein Bedürfnis dahinter, das ist eigentlich das Wertvolle. Also das war unser Gespräch heute und ich freue mich, dass wir das so gut hinbekommen haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Michael. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen. Ich hoffe, es waren wieder ein, zwei interessante Gedanken für Sie dabei. So, das war's auch schon wieder für heute mit einer Inspiration aus der GfK-Welt, gewaltfreie Kommunikation. Ich habe Ihnen dazu meine Gedanken vorgetragen und erläutert, es würde mich freuen, wenn es für Sie eine gewisse Bereicherung war und vielleicht auch eine Erweiterung, um auf das Leben zu blicken und auf das gemeinsame Miteinander zu blicken. Für mich ist die GfK tatsächlich nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext eine Bereicherung. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde mich es wirklich sehr freuen, falls Sie noch ein paar GfK-Übungen oder weiterführende Informationen suchen, dann können Sie sich mal auf meiner Webseite umsehen, socialmediator.de. Ja, und ich freue mich auf ein Wiederhören. Machen Sie es gut!